Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder mit Kreisab hier auf Sportradio 360 und da ja aktuell die Frauen-WM in Serbien stattfindet, haben wir uns natürlich zwei absolute Experten zu diesem Thema eingeladen. Ich begrüße zunächst mal Christian Stein von Handballworld. Hallo Christian.
Schönen guten Morgen Sascha.
Und Marc Hegedüsch aus Wien vom Timeout Magazine. Hallo Marc.
Hallo Sascha, hallo Christian.
Marc, du warst ja in Serbien in den vergangenen Tagen, in Novi Sad und in Niš. Du hast dir die Spiele natürlich da sehr intensiv angesehen. Wenn man die Spiele in Deutschland am Fernsehen verfolgt hat, ja, dann war da meist die Halle relativ leer. Wie war es denn dann vor Ort mit der Stimmung?
Stimmung war ganz okay. Für das letzte, ich habe Brasilien verfolgt, weil ich bin auch Clubmanager bei Hypo. Und für den letzten Spieltag wurden Fans eingeflogen. 11 aus Brasilien und die haben für Brasilien ordentlich Stimmung gemacht.
Haben dich denn die Brasilianerinnen bislang überzeugen können? Ich meine, du kennst sie natürlich von deinem Club. Dort spielt ja, muss man allen sagen, die nicht so ganz im Frauenhandball informiert sind, die halbe brasilianische Nationalmannschaft, kann man mehr oder weniger sagen. Haben die Leistungen bestätigt, die sie bislang in dieser Saison gezeigt haben, in der Champions League auch?
Ich glaube, bei denen ist es so gegangen wie anderen Mannschaften in den Gruppen. Am Anfang ist es immer schwieriger, holpriger der Weg. Und je näher man weiterkommt, desto besser spielt man. Und den Eindruck habe ich gehabt bei Brasilien. Erste Spiele waren schwierig und dann gegen Serbien, Dänemark haben sie schon ihre Stärke gezeigt und gestern gegen Niederlande auch.
Christian, wir wollen einmal zurückblicken auf das Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn. Das war ja letztes Wochenende dein Highlight. Da hat Clara Woltering dann am Schluss den entscheidenden 7 Meter gehalten zum deutschen Sieg. Hättest du gedacht, dass wir die Vorrundengruppe mit 10-0 Punkten beenden werden?
Ich sag mal so, alles ist möglich gewesen in dieser Gruppe. Man wusste, die Gruppe ist die vielleicht ausgeglichenste Gruppe. Es gab keinen so dermaßen klaren Favoriten auf den Gruppensieg. Deutschland hatte in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie mit dem EM-Dritten Ungarn durchaus auf Augenhöhe sind. Von daher war es im Bereich des Möglichen, erwarten konnte man es nicht.
Aber es macht richtig Spaß, der deutschen Mannschaft im Moment zuzugucken. Das kann man schon sagen.
Definitiv. Also die Mannschaft spielt das, was man eigentlich immer in den letzten Jahren ihr schon zugetraut hat. Allen voran Susan Müller natürlich ein überragendes Turnier bislang, was auch die ein oder andere Schwäche von einer anderen Spielerin im Moment noch mitkompensiert. Im Moment macht es einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen und ich freue mich auf das Spiel dann am Mittwochabend.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, am Mittwochabend, da gibt es ja die Viertelfinalspiele, wollen wir gerade mal drauf schauen. Serbien spielt gegen Norwegen, also der Gastgeber sollte da aber dennoch Außenseiter sein, zumindest aus meiner Sicht. Die Polen spielen gegen Frankreich. Da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Französinnen es ins Halbfinale schaffen. Und dann haben wir noch zwei Spieler, wollen wir ein bisschen genauer drauf schauen. Und eines, Marc, das ist für dich natürlich besonders interessant. Du bist gebürtiger Ungar, da spielt Brasilien gegen Ungarn. Erstmal, wem drückst du denn die Daumen und wer wird es schaffen ins Halbfinale?
Ich würde die Daumen drücken für den Sieger. Nein, das ist schwierig, die Situation. Als gebürtiger Ungar bin ich natürlich für die Ungarn und wegen meiner Funktion im Club drücke ich die Daumen für die Brasilianerinnen. Es wird ein schwieriges Spiel. Die Ungarn wurden sehr unterstützt von den Fans in den zwei Gruppenspielen gegen Rumänien und Deutschland bei voller Halle. Und ich glaube, nach dem Sieg gegen Spanien gestern, wird wieder ein großer Ansturm kommen auf Belgrad und die Ungarn werden wieder die große Unterstützung bekommen, aber von der anderen Seite zeigt auch Brasilien ihre Stärke und durch die Wechsel, was der Trainer Morten Subak unternimmt, könnte auch sein, dass dann doch Brasilien als Sieger herausgehen wird.
Da hast du es schon angesprochen, der Trainer Morten Subak, der ist auch Däne, 4 Dänen. Trainieren 8 der Viertelfinalisten, Christian. Ist das einfach zu erklären oder wie erklärst du dir diese Sache, diesen Fakt, dass da so viele dänische Trainer Erfolg haben bei den Nationalmannschaften?
Naja, also als erstes würde ich sagen, die Dänen sind auch sehr exportorientiert. Das heißt, da ist die Bereitschaft einfach auch größer mal ins Ausland zu gehen. Ob das jetzt ein Zeichen für die dänische Schule ist, das sei mal dahingestellt. Insgesamt lässt sich ja sagen, dass lediglich Serbien und Frankreich überhaupt auf einheimische Trainer setzen. Ungarn mit Karl-Erik Böhn muss man da auch noch dazu zählen, auch wenn der im Moment natürlich krankheitsbedingt noch pausiert. Und Norwegen mit Thorir Hergersson als Isländer. Also von daher, beim deutschen Team muss man zum Beispiel sagen, wir haben einen norwegischen Athletiktrainer, wir haben einen deutschen Mentaltrainer, den deutschen Co-Trainer mit Mike Novak, der auch ein ausgesprochener Experte ist. Wer welchen Anteil hat, das können wir alle jetzt aus der Ferne nicht beurteilen an diesem Erfolg. Ich denke, die Mischung macht es da einfach. Und das auf Dänemark und keine Gänzen zu reduzieren, wäre mir persönlich flach.
Morgen Abend wird das Spiel auf Sport 1 übertragen, für alle, die es gerne schauen möchten. 20.15 Uhr ist da Anwurfzeit in Novi Sad. Was denkst du denn, da ist eigentlich eine enge Partie zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Könnte funktionieren mit dem Halbfinaleinzug, es könnte aber auch nach hinten losgehen.
Mir sind die Dänen durchaus lieber als die Montenegrinerinnen gewesen. Also das muss man schon sagen. Wobei ich habe auch jetzt gerade mal auf die Fairness-Tabelle geschaut. Da sieht man schon, von den 6 Viertelfinalisten sind Ungarn und Deutschland bis jetzt die fairsten Teams und alle anderen sind praktisch ganz, ganz unten bei den Kloppermannschaften zu finden. Also sag mal da, körperliche Präsenz muss man vielleicht als Deutschland noch eine Schippe drauflegen, wenn man gegen Dänemark bestehen will.
Spielerisch zumindest hat es ja ganz gut geklappt.
Spielerisch hat es ganz gut geklappt. Ich denke, dass Heini Jensen die Mannschaft aus seinem Heimatland gut kennt. Dazu hat man mit Angie Geschke eine Spielerin, mit Anna Lörfer eine Spielerin, die auch schon in Dänemark gespielt hat, allen voran Susan Müller natürlich auch, die früher in Randers gespielt hat, Anja Althaus auch. Also wir kennen die Dänen, denke ich mal, ganz, ganz gut und werden gut darauf vorbereitet sein.
Marc, wir wollen nochmal zurückkommen auf das Spiel der Ungarinnen gegen Brasilien. Auf wen würdest du denn dein Geld setzen, wenn du müsstest?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Für mich ist es eine 50-50-Party. Die Ungarinnen haben vielleicht den Vorteil, dass sie den Kern von der brasilianischen Nationalmannschaft kennen. Das ist Hypo in Österreich. Jörg hat gegen die oder gegen uns gespielt und beide Spiele gewonnen. Und Juliana Tomori hat schon gesagt in einem Interview, dass sie dann die Spieler von Hypo als erstes analysieren werden und dann erst das Spiel von Brasilien. Also von daher vielleicht ein bisschen für die Ungarn, aber Brasilien hat auch eine ganz spezielle Taktik, nämlich seit dem dritten Spiel sind die Spielerinnen in der Halbzeit nicht in der Kabine, sondern draußen auf dem Spielfeld. Die haben gemeint, es bringt für die vielleicht mehr, weil sie immer die zweite Halbzeit so schlecht gestartet haben, dass es vielleicht besser ist für den Kopf, dass sie draußen die Taktik besprechen. Und bis jetzt hat es Erfolg gezeigt. Also man soll gespannt sein, das wird sehr, sehr spannend am Mittwoch.
Wie sieht man denn, wenn man die deutsche Brille mal absetzt, die Leistung der deutschen Mannschaft bisher?
Naja, 6 Siege sprechen für sich, oder?
Eigentlich müsste man meinen, dass es für sich spricht. Ja, sie haben ja auch im letzten Spiel gegen Angola eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, wie ich fand. Haben ein bisschen oft Pfosten und Latte getroffen, aber im Prinzip sich die Chancen sehr schön herausgespielt. Denkst du, dass die eine Medaille gewinnen können dann am Ende? Sie würden ja im Halbfinale, deiner Meinung nach, zumindest gegen Ungarn wieder spielen dann.
Oder gegen Brasilien. Als gebürtiger Ungar oder als Brasilien-Fan wegen meiner Funktion drücke ich natürlich meinen Leuten die Daumen. Aber natürlich ist alles drinnen. Man sieht, dass eine Mannschaft wie Montenegro, die so stark bei der Euro und bei den Olympischen Spielen gespielt hat, im Achtelfinale gescheitert ist. Jetzt denke ich, dass die Mannschaften vielleicht außer Norwegen sehr knapp beieinander sind und tägliche Form oder Taktik kann vieles entscheiden. Also ich kann nicht im Voraus sagen, wer Medaille gewinnen wird. Ich tippe auf Norwegen, dass sie unter den ersten 3 sein werden, aber die anderen sind ganz knapp. Natürlich muss man sagen, dass die Mannschaften, die alle Spiele gewonnen haben bis jetzt, die zeigen für mich die beste Leistung, aber man muss auch nicht unterschätzen, Ungarn oder Dänemark, Mannschaften, die sich extrem zum Vergleich Gruppenspiele gesteigert haben und bessere Leistung abgerufen haben im Achtelfinale als vorher.
Ich spreche mit Christian Stein von Handball World und mit Marc Hegedüsch vom Timeout Magazine hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Marc, wir wollen noch eine Sache ansprechen, die ich relativ interessant finde. Und zwar gibt es schon in dieser Saison ein Final Four in der Champions League auch bei den Frauen. Und zwar wird das in Budapest stattfinden, in deiner ungarischen Heimat also. Was hältst du davon, dass man das jetzt ja so entschieden hat, dass es das jetzt auch bei den Frauen gibt?
Ich glaube, es ist eine gute Idee, eine gute Lösung. Man hat gesehen, bei den Männern hat es auch gut funktioniert und es funktioniert auch gut. Also ich bin eigentlich dafür. Und ich glaube, in Ungarn wird die Halle ausverkauft sein. Ich nehme an, schon in den ersten Wochen, nachdem der Vorverkauf losgehen wird, weil Jörg ist Titelverteidiger und hat gute Chancen, ins Final vorzukommen. Und die Fans sind handballverrückt. Das hat man gesehen in Novi Sad bei den zwei Spielen gegen Rumänien und Deutschland, dass die Halle voll war und die sind von überall gekommen. So, ich gehe davon aus, dass es ein großer Erfolg sein wird Anfang Mai.
Wir hoffen übrigens auch auf einen großen Erfolg für dich, denn du fliegst morgen nach Tokio, wie mir zu Ohren gekommen ist. Normalerweise haben wir hier die traditionelle Frage nach dem Highlight in der kommenden Woche. Ich habe aber gehört, dass die aktuelle Frage ist, was gibt es Weihnachten zu essen? Gibt es dann bei dir Sushi?
Wahrscheinlich ja, aber ich würde sagen, es gibt Sake.
Okay, dann
zum Anstoß.
Ja. Dann würde ich sagen, Prost, ja, lass es dir schmecken. Wir wünschen dir einen guten Flug, bedanken uns erstmal für deine Zeit. Und Christian, wir hören uns dann gleich wieder zum zweiten Teil, denn es gibt da ein paar ganz brandaktuelle Themen aus der Handball-Bundesliga der Männer, über die wir unbedingt sprechen sollten. Ja, da sind wir wieder zum zweiten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Ich spreche immer noch mit Christian Stein von Handball World. Christian, heute gab es eine ganz aktuelle Entwicklung in Magdeburg. Der SCM hat seinen Trainer Frank Carstens entlassen. Da hat man am Wochenende, ja, nicht sonderlich hoch, aber ziemlich sang- und klanglos zu Hause gegen Frischhoff Göppingen verloren. Hattest du mit dieser Entwicklung so gerechnet?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch im Dezember einen Trainer gewechselt hätte oder noch bis zur WM-Pause gewartet hätte. Das hat sich so ein bisschen angedeutet. Also wenn man mal die Foren liest, wenn man sieht, wie Frank Carstens so im letzten halben Jahr immer schon wieder irgendwo ein bisschen in der Kritik war, hat sich das vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass es da von der Stimmung her in Magdeburg entsprechend ist. Die Meldung an sich hat mich heute doch sehr überrascht. Also da muss ich sagen, das hätte ich kurz vor Weihnachten jetzt nicht mehr erwartet.
Ich finde es auch ein wenig kurios, weil man hat zwar 6 der letzten 9 Spiele verloren, hat aber unter anderem zu Hause auch den THW Kiel geschlagen, hat enormes Verletzungspech, da fällt teilweise die halbe Mannschaft aus. Ist das dann in dem Moment nachvollziehbar?
Ich bin ja jemand, der sich gegen den Begriff Verletzungspech irgendwie immer so ein bisschen wehrt und den Begriff jedes Mal irgendwie aus irgendwelchen Pressemitteilungen gerne rausstreicht, weil ich immer sage, Pech muss das nicht zwangsweise was zu tun haben, oder wenn es Verletzungspech gibt, gibt es dann auch Verletzungsglück. Also von daher, das ist mir so eine Formulierung, die ich eigentlich gar nicht so mag. Sicher ist, dass der FC Magdeburg, vor allem mit welcher Mannschaft er den THW Kiel geschlagen hat, da natürlich eine faustdicke Überraschung geschafft hat. Auf der anderen Seite sind die Ansprüche in Magdeburg einfach so, dass man sich sagt, gegen eine Mannschaft wie Göppingen muss man zu Hause gewinnen. Und zu viele Ausrutscher, da sind die Ansprüche in Magdeburg als ehemaliger deutscher Meister und Champions League-Sieger einfach hoch, ist das resultatmäßig zu wenig gewesen jetzt in den letzten Wochen.
Also ich finde, da sind die Ansprüche vielleicht ein bisschen zu hoch, ja, wenn man überlegt, dass man mit 19 zu 17 Punkten und den ganzen Verletzten immerhin noch Achter ist. Das ist noch eine Reichweite von Platz 6 mit Melsungen, die 2 Punkte davor liegen. Also Ganz so schlecht steht es ja um den SCM jetzt nicht. Letzte Woche, da haben wir uns über den DHB-Pokal unterhalten, da gab es nämlich einen richtigen Knaller. Der THW Kiel hat zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren. Es war ein sehr, sehr interessantes und hochklassiges Spiel. 32-30 ist es ausgegangen für die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, du und Hans Finger, ihr hattet ja letzte Woche getippt, dass die Rhein-Neckar-Löwen eins der beiden schweren Auswärtsspiele in Kiel und Hamburg gewinnen. Nun ist es das in Kiel geworden. Das war wahrscheinlich die eher unwahrscheinlichere Variante von den zweien. Haben die Rhein-Neckar-Löwen jetzt endgültig den Sprung geschafft?
Sie haben sich natürlich in der Meisterschaft dementsprechend jetzt ein bisschen rausgekickt durch die Niederlage in Hamburg. Da muss man dann erstmal sehen, ob sie wieder reinkommen. Da spielen sie in der Rückrunde nochmal gegen den HSV. Und mit Blick auf die Champions League-Qualifikation war das Wochenende ein entsprechender Rückschlag dann auch. Im Pokal kann man halt, ist halt der kürzeste Weg, um mal einen Titel zu gewinnen. Und sie haben gezeigt, dass sie die Qualität haben, jede Mannschaft in Deutschland entsprechend zu Hause oder auswärts auch zu schlagen. Aber die Rhein-Neckar-Löwen haben auch immer eine sehr starke erste Sieben, auf die sie sich fokussieren. Und ich glaube, das war so dann auch in Hamburg teilweise eine Frage der Kraft, also nicht nur der körperlichen, sondern auch der mentalen Kraft.
Kann das dann auch bei dem eventuellen Pokalfinal Four das Problem für die Rhein-Neckar-Löwen werden? Denn wir schauen mal ein bisschen auf die Mannschaften, die im Viertelfinale noch dabei sind. Gibt es einen Zweitligisten, den VfL Bad Schwartau, und ansonsten die Füchse Berlin sind sicherlich sehr hoch einzuschätzen und die SG Flensburg-Handewitt. Allerdings, wenn man die anderen Mannschaften mal betrachtet, da haben wir die MT Melsungen, den TBV Lemgo, die HSG Wetzlar und Frisch auf Göppingen. Das sind ja eigentlich alles Mannschaften, die von den Löwen eigentlich zu schlagen sein sollten.
Sind Mannschaften, die zu schlagen sein sollten. Letztendlich ist aber auch Melsungen eine Mannschaft, die sehr, sehr positiv sich entwickelt hat diese Saison. Und dann kommt natürlich auch die Auslosung entsprechend an, wer jetzt im Viertelfinale gelost wird. Das werden wir erst heute Abend praktisch wissen, wenn in Göppingen gelost wird von DHB-Präsident Bauer. Da muss man dann sehen, welche Mannschaften kommen letztendlich im Final Four. Wenn sich im Viertelfinale die Füchse Berlin und Flensburg gegenüberstehen, dann können die Löwen mit Sicherheit auch durchaus zwei schwere Spiele dann in Hamburg gewinnen.
Wie wichtig ist denn eventuell dieser nationale Titel für die Rhein-Neckar-Löwen, die ja bislang in Deutschland noch nie etwas gewonnen haben, sind aktuell EHF-Pokalsieger, aber in Deutschland weder eine Meisterschaft noch einen Pokalsieg bislang. Ja, wie wichtig wäre so ein Titel, um auch ein bisschen Akzeptanz zu schaffen in der Handballöffentlichkeit?
Ich glaube, die Löwen haben jetzt nach der Abkehr von Jesper Nielsen deutlich Sympathiepunkte gesammelt und haben sich da auch wieder in der Sympathietabelle dahin gearbeitet, wo sie damals als Kröstis vielleicht schon waren. Ich weiß nicht, ob da so ein nationaler Titel unbedingt noch großes Steigerungspotenzial versprechen wird. Also wenn man sich mal anguckt, wer von den Fans ins All-Star-Team gewählt wurde, da haben die Löwen durchaus schon einige Spieler dabei. Ob jetzt dann noch die deutschen Nationalspieler Gensheimer, Grötzky, die kommen ja noch oben drauf. Ich glaube schon, dass das entsprechende Sympathiebekundungen auch einfach sind. Und von daher sehe ich nicht, dass die Rhein-Neckar-Löwen als irgendwo unsympathisch wahrgenommen werden.
Du hast eben schon gesagt, in der Meisterschaft haben sie natürlich jetzt einen entscheidenden Schritt in die falsche Richtung getan mit der Niederlage in Hamburg. Wird das am Ende ein Dreikampf werden zwischen Flensburg, Kiel und Hamburg? Denn auch die Füchse Berlin haben ja jetzt schon 8 Minuspunkte. Das sieht eigentlich so danach aus, ja, eigentlich schon eher nach einem Zweikampf Flensburg gegen Kiel, oder?
Ja, es sah ja nach dem Spiel von den Rhein-Neckar-Löwen und Kiel in der Meisterschaft schon fast so aus, als ob der THW Kiel da ganz alleine wieder durchmarschieren würde. Das hat sich dann mit der Kieler Niederlage in Flensburg schon wieder ad acta gelegt und genauso schnell kann das jetzt mit der Löwen-Niederlage in Hamburg passieren. Die Liga ist relativ ausgeglichen. Alle Teams oben schwächeln auch mal oder haben das Potenzial, mal gegen einen vermeintlich kleineren, wie Magdeburg, wie Meldungen, wie Göppingen, ins Kraucheln zu kommen oder mal einen Punkt zu Hause gegen Lemgo liegen zu lassen. Und dementsprechend würde ich mich im aktuellen Zeitraum noch nicht auf einen Zweikampf festlegen wollen.
Gut, dann war es das an dieser Stelle. Christian, ich bedanke mich natürlich auch bei dir für deine Zeit. Wir sprechen uns ja wahrscheinlich nächste Woche nochmal vor dem Weihnachtsfest. Daher noch nicht die Frage bei dir, was es denn da am Heiligen Abend zu essen gibt, sondern was ist denn dein Highlight in den nächsten 7 Tagen?
Mein Highlight ist natürlich erstmal das deutsche Viertelfinale gegen Dänemark, was bei Sport 1 zur Primetime um 20:15 übertragen wird. Ansonsten freue ich mich auf die Spiele, die da in der Bundesliga kommen. Das fängt ja am heutigen Dienstagabend mit der Partie Flensburg gegen Göppingen schon an. Und ja, also in der kommenden Woche ist natürlich dann auch das WM-Finale und gerne mit deutscher Beteiligung.
Das wäre natürlich wunderbar, da würden wir uns sehr drüber freuen. Also nochmal danke, Christian, und wir sind gleich zurück im letzten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Und da sprechen wir mit Michael Müller von der MT-Melsung. Zurück mit dem dritten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360 und ich begrüße ganz herzlich Michael Müller von der MT-Melsung in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Wir wollen ein bisschen sprechen über die aktuelle Saison, über deine Vergangenheit in der Handball-Bundesliga bzw. deiner Karriere und beginnen da gleich mal mit dem Spiel am Wochenende. Bevor wir dann über die Hinrunde sprechen, da habt ihr mit 22:24 bei den Füchsen Berlin verloren. Was hat denn da gefehlt, um am Ende vielleicht 1 oder sogar 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen?
Was hat da gefehlt? Ja, vielleicht ein kleines bisschen Glück. Am Ende waren wir uns vielleicht auch selber im Weg gestanden, haben wir 1, 2 freie Bälle verschossen gegen Heinevetter und dann das hat uns ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, wir haben, denke ich, sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, gerade war, dass wir da einfach nicht ein, zwei Punkte mitnehmen haben.
Ist das viel aus deiner Sicht, was ihr da noch draufpacken müsst an Leistungen, um in solchen Spielen dann mal mit einem Unentschieden oder einem Sieg rauszugehen? Oder was speziell könnt ihr denn da noch besser machen?
Wir müssen also von vornherein, von Anfang an, von der ersten Minute, müssen wir einfach konzentrierter agieren oder wirklich auf hohem Niveau spielen. Wir haben jetzt nicht unbedingt unser bestes Spiel gezeigt, aber wir haben sehr eine gute Qualität in der Mannschaft. Und da müssen wir einfach versuchen, dass wir nicht über die 60 Minuten möglichst gut auf den Platz kriegen. Und ja, in Berlin zu spielen vor 10.000 Zuschauern, das war dann schon, da hat er dann einfach ein bisschen gefehlt.
Jetzt habt ihr die Hinrunde auf Platz 6 beendet. Ist das, wenn man sich die Mannschaften auch mal anschaut, die vor euch stehen, so in dieser Saison das Maximum und auch das interne Ziel, was ihr euch gesteckt habt? Immerhin wird er ja dann am Ende der Saison international dabei. Das wäre jetzt nicht so schlecht.
Das wäre nicht so schlecht. Das wäre vielleicht ein, zwei Jahre früher als gedacht oder als eine Aufgabe. Aber wenn man das die Mannschaften anschaut, die vor uns stehen, ist das schon bis jetzt das Maximum. Ich denke, die Mannschaften, die vor uns stehen, die sind schon sehr, sehr stark und stehen auch völlig verdient da vorne. Ja, aber wie gesagt, in Berlin, das sind wir also ein bisschen auf Augenhöhe oder haben wir das Spiel. Und an guten Tagen können wir auch die oberen 5 ärgern und gegen die Punkte holen. Aber wie gesagt, 6. da stehen wir, denke ich, meiner Meinung nach, nach der Hintergrund ist recht.
Man kann also schon sagen, dass man damit zufrieden ist, oder?
Absolut, absolut. Wir haben natürlich auch in der Hintergrund ein, zwei Punkte liegen lassen. Zu Hause gegen Gummersbach oder in der Rückschritt deutlich verloren. Da kann man verlieren, vielleicht in der Deutlichkeit, aber wie gesagt, wir haben ein, zwei Punkte liegen lassen, die uns ein bisschen ärgern. Aber summa summarum sind wir schon zufrieden. Damit, ja.
Wie zufrieden bist du denn selbst mit deinem ersten halben Jahr in Melsungen für dich persönlich?
Ich sage mal so, es ist noch Potenzial nach oben offen, aber grundsätzlich fühle ich mich hier sehr, sehr wohl in der Mannschaft, im Umfeld und wie gesagt, ich habe noch 2 Jahre Vertrag und da muss man dann alles im ersten Jahr raushauen.
Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wunderbar. Ja, für alle, die es nicht wissen, du bist im Sommer aus Wetzlar nach Melsungen gekommen. Das ist ja, man kann durchaus sagen, der Erzrivale eures Clubs. Das ist was, wo die Fans natürlich sagen, das können wir nur schwer nachvollziehen. Ist aber diese Rivalität heutzutage nicht grundsätzlich ein bisschen überbewertet, wenn man vielleicht auch noch dazu nimmt, dass die Vereine vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht so hießen, wie sie heute heißen. oder bist du dann doch in diesen Duellen nochmal einen Tacken mehr motiviert als sonst?
Natürlich ist man in diesen Duellen motiviert, oder wenn es vor allen Dingen dann nach Ex-Club geht, oder ja, dann ist man dann immer motiviert. Aber wie gesagt, die Rivalität finde ich phasenweise ein bisschen überbewertet, weil das ist einfach ein Profigeschäft, und das sind ja, jeder Spieler hat einen Arbeitsvertrag, und kein anderer oder ein normaler Arbeitnehmer, wenn er ein anderes Angebot bekommen würde, was vielleicht auch besser wäre, oder wenn er da andere Perspektiven hat, würde das vielleicht genauso machen. Und das ist Geschäft, das ist der Beruf, und deswegen wird das teilweise vielleicht, finde ich, etwas zu viel interpretiert. Aber wir haben jetzt in der Hinrunde haben wir den Wettbewerb gespielt, und wir sind jetzt sehr, sehr freundlich aufgenommen worden, und trotz dass wir nach Melsungen gegangen sind, und wie gesagt, die Beziehung zwischen Wetzlar und Melsungen ist schon etwas witzig, aber wie gesagt, wir sind jetzt sehr, sehr positiv aufgenommen worden wieder.
Jetzt wollen wir noch mal ein wenig weiter zurückschauen in deine sportliche Vergangenheit. Und zwar ist ein bisschen mehr als 3 Jahre her, dass du dir für die Rhein-Neckar-Löwen spielend in Magdeburg einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie war deine erste Reaktion auf dem Spielfeld? War dir da sofort bewusst, da ist richtig was kaputt gegangen?
Ja, also ich war da schon ziemlich geschockt, weil ich so ein Gefühl noch nie hatte. Also ich war noch nicht großartig verletzt, aber das Gefühl war schon sehr, sehr komisch. Und von daher wusste ich dann schon direkt, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Und ja, das war schon eine Erfahrung, die ich jetzt nicht unbedingt, also die ich nicht wissen möchte, auch weil es auch eine schwierige Zeit war, aber auch immer gelernt hat. Aber mal müssen wir das machen.
Wie war denn die Reaktion dann hinterher bei der Diagnose, als du dann endgültig gewusst hast, ja, ich muss jetzt ein halbes Jahr Reha-Arbeit machen, um dann wieder auf dem Handballfeld spielen zu können?
Ja, das war schon ziemlich frustrierend, oder ziemlich schwer zu realisieren, weil man einfach wirklich Handball spielen will und einfach immer den Spaß daran hat, ja. Und dann, wenn man weiß, 6 Monate oder mindestens 6 Monate, das ist eine lange Zeit, und die dann alleine in der Reha zu verbringen, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und da der Gedanke daran, der hat mir vor der Verletzung schon immer Angst bereitet, und während der Diagnose war ich dann schon sehr, ziemlich gefährdet, ja.
Hattest du in dem Moment auch mal Zweifel, ob das das vielleicht gewesen ist mit dem Profi-Handball, oder stand für dich fest, du ziehst das auf jeden Fall durch, du willst da wieder hin zurück?
Also Zweifel absolut überhaupt nicht. Ich liebe das, was ich mache, und ich bin dann was überglücklich, dass ich damit Geld verdienen kann und den Sport, den ich sehr gerne mag, einfach jeden Tag ausüben kann. Und von daher gab es dann nie Zweifel, dass ich überhaupt nicht mehr schaffe oder nicht mehr zurückkomme, das wollte ich unbedingt.
Viele denken dann ja immer, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, der macht sowieso den ganzen Tag nichts anderes. Ja, ob der jetzt irgendwie in der Reha trainiert oder ob der da auf dem Handballfeld steht, das kann jetzt nicht so groß den Unterschied machen. Aber ist das nicht gerade auch die Belastung vom Kopf her, die das so enorm anstrengend macht?
Absolut, absolut. Ich denke, wenn man da das gewohnt ist, jeden Tag mit seinem Mannschaftskollegen, was ja auch zu Freunden werden, jeden Tag zu trainieren, und dann ist man in der Reha nur mit dem Therapeuten alleine, und das ist extrem anstrengend. Also das wird oft unterschätzt, wenn man dann wirklich Tag für Tag alleine mit dem Therapeuten in der Halle oder im Zentrum steht und dann behandelt wird und wirklich den Kontakt mit der Mannschaft hat. Das ist schon teilweise frustrierend, aber das ist auch so ein bisschen das Ziel auch immer, dass man da wieder zurück will, weil wenn man beim Training zuschaut, dann kribbelt es schon wieder, und dann müsste man auch wieder bei der Mannschaft dabei sein und nicht alleine mit Physiotherapeuten hat total auf dem Massage kommen.
Wie empfindest du denn selber als Spieler die Belastung allgemein? Du hast ja auch mit den Rhein-Neckar-Löwen schon international gespielt, du warst mit der Nationalmannschaft bei Turnieren dabei. Wie viel kann der Körper da überhaupt vertragen? Was würdest du dir vielleicht wünschen, um die Belastung ein wenig zu senken?
Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Wie gesagt, mit Rhein-Neckar-Löwen haben wir Champions League gespielt, dann in der Nationalmannschaft waren Turniere dabei. Also für die Belastung der Nationalspieler und für Spieler, die international spielen, ist es wirklich enorm. Und da ist es wirklich gut ab für den Spieler, die das über Jahre hinweg wirklich verletzungsfrei schaffen, und der wirklich da immer weiter nach vorne gehen. Weil das ist schon, wenn man das im Winter sieht, wenn ein Turnier ansteht, dann hat man gerade mal vielleicht 2 Tage frei, dann ist am 1. oder 2. Januar geht schon wieder los, die Vorbereitung, und das ist extrem aufwendig. Und wie gesagt, für viele ist das vielleicht nachvollziehbar, aber der Kopf, der wird dann teilweise schon müde. Und da wäre es schon vielleicht angenehm, vielleicht ein jedes Jahr trainiert zu haben oder vielleicht die Wettbewerbe etwas zu entfernen, dass vielleicht ein, zwei Spiele weniger sind, weil das würde schon dann weiterhelfen.
Wir wollen nochmal zu einem Thema kommen, das dich vielleicht jetzt nicht mal ganz so betrifft, die Nationalmannschaft. Die konnte sich jetzt nämlich zum ersten Mal, wenn wir jetzt mal die Olympischen Spiele im letzten Jahr rausnehmen, seit langer Zeit nicht für ein Turnier qualifizieren. Wo denkst du, mangelt es bei der Weiterentwicklung der jungen Talente, die wir in Deutschland ja durchaus haben, denn sonst wären wir im Juniorenbereich ja nicht so erfolgreich, um dann letztendlich den Sprung in die Bundesliga oder auch in die Nationalmannschaft zu schaffen?
Ja, für junge Talente ist es, glaube ich, schwer, in Deutschland direkt in der ersten Liga Fuß zu fassen. Der Sprung von den Junioren in die erste Bundesliga ist natürlich schon ein enormer Schritt. Und klar, da wird ihnen oft der Rang vielleicht von ausländischen Spielern abgelaufen, die schon frühzeitig in Schweden oder in jugoslawischen Ländern internationale Luft schnuppern und da in ihrer ersten Liga spielen. Und ja, aber ich glaube, dass die deutschen Jugend- oder Juniorenspieler, dass die gern, wie gesagt, gut spielen, dass die aber auch ein bisschen Zeit brauchen und dann daran in das hohe Niveau Anschluss finden. Und dann wird es auch der Nationalmannschaft wieder besser gehen und dann werden wir wieder Erfolge haben. Das finde ich absolut positiv, weil, wie gesagt, es gibt immer Höhen und Tiefen und Zeit ist ein kleines Tief, aber ich glaube, dass mit den Talenten, die wir durchaus in Deutschland haben, dass da wieder Erfolge für den Nationalmannschaft dabei rausgehen.
Sitzt du denn dann eigentlich auch vor dem Fernseher und fieberst mit, wenn dann Nationalmannschaftsspiele sind?
Natürlich, ich habe immer sehr gerne für die Nationalmannschaft gespielt, für Deutschland gespielt und natürlich fiebert man da mit und verfolgt das weiterhin und wie gesagt, man freut sich, aber man leidet auch.
Kommen wir nochmal zurück auf deinen Verein, den MT Melsung. Ihr habt jetzt vor Weihnachten bzw. an Weihnachten noch zwei Spiele. Zunächst mal zu Hause gegen Nettelstedt. Habt da, glaube ich, noch ein bisschen was gut zu machen aus der Hinrunde. Habt da ziemlich hoch verloren mit 10 Toren, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann nochmal am zweiten Weihnachtstag in Emstetten. Eine Mannschaft, ja, die wahrscheinlich den Gang in die zweite Liga nicht vermeiden wird können. Sind da 4 Punkte das Ziel?
Absolut. Also die 4 Punkte, die müssen wir absolut holen. Wie schon gesagt, wir haben noch eine Rechnung offen mit dem Nettelstedt, da haben wir deutlich verloren. Da wollen wir die Punkte auf jeden Fall zu Hause behalten. Und in Emstetten sind wir auch Favorit und da rechnen wir jetzt eigentlich auch aus, 2 Punkte mitzunehmen.
Normalerweise fragen wir an dieser Stelle ganz traditionell nach dem Highlight der kommenden Woche. Ich meine, das Weihnachtsfest steht an. Habt ihr da überhaupt die Zeit, nach Hause zu fahren, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen als Profisportler, wenn ihr dann schon am zweiten Weihnachtstag wieder spielt, ausgerechnet auch noch auswärts?
Ja, also ich und meine Mann Schule sind natürlich in der Lage, dass mein Kunde Schwester und unsere Mutter zu uns nach Hause kommen, wenn wir da Weihnachten feiern, dass man da ein bisschen mit der Familie zusammen sitzt. Aber für die ausländischen Spieler wird es schon immer schwer, dann über Weihnachten kurz heimzufliegen oder wenn sie überhaupt frei haben. Aber es ist schon sehr, sehr eng alles, weil wir am 23. kriegen, am 25. Mittag schon wieder. Und dann wird es schon eng und schon wenig Zeit, dass das Weihnachtsfest ist.
Ja, wunderbar. Dann wünschen wir da natürlich ein schönes und angenehmes Weihnachtsfest mit der Familie. Weiterhin sportlich alles Gute. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder zur nächsten Ausgabe von Kreisab hier auf Sportradio 360.